Ostern ist klasse. In der Gemeinde Lieder von Auferstehung und einem neuen Anfang. Die ganze Natur macht sich auf nach einem langen Winterschlaf. Häufig scheint die Sonne, es ist hell. Wir fahren in Osterurlaub und haben diese ganzen netten Osterrituale. Aber dann sagt auf einmal einer zu mir, ich bin irgendwie innerlich zu, Stefan. Was meinst du, will ich wissen? Naja, irgendwie komme ich emotional nicht so in diese Osterstimmung rein. Wir haben zwar zu Hause wieder das ganze Haus zugestellt mit diesem Osterkram, also das ganze Hasenzeug, die Ostereier, die Nester, überall die leuchtenden Tulpen. Und trotzdem innerlich ist es bei mir noch nicht osterig. Komisches Wort, denke ich. Osterig, der meint bestimmt österlich. Ist Ostern für viele nur noch eine Art Frühlingsfest mit diesen knallbunten Tulpen? Und was nützen die leuchtenden Farben, wenn innerlich das Licht aus ist? Was ist das für ein Osterfest, wenn der Auferstandene nicht erfahren wird, wenn die ganze Kraft von Ostern ausfällt? Dann bekommt man maximal ein gutes Essen oder ein paar nette Urlaubstage, wenn es gut läuft. Wir wünschen uns heute Morgen mehr hier. Deshalb sind wir hier. Wir wollen nicht ein buntes Frühlingsfest mit eierlegenden Hasen feiern, sondern wir wollen den Auferstandenen, den lebendigen Gott selbst erfahren. Das wünschen wir uns hier, dass du Gott persönlich begegnest, dass Gott dir ganz nahe kommt. Deshalb sind wir hier. Und deshalb hören wir den Bericht aus der Bibel, wie es an Ostern zugegangen ist. Hier hören wir, dass der Tod nicht das letzte Wort behält, sondern der, der sagt, mir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Wow! Wir haben hier ganz viele Menschen im Raum, die sagen, dieser Jesus lebt bis heute. Ich bin ihm heute Morgen noch begegnet, weil Menschen heute Morgen noch mit ihm geredet haben. Viele, die erlebt haben, dass dieser auferstandene Jesus Christus ihr ganzes Leben umgekrempelt hat, als wären sie von Neuem geboren. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung nur eins, wenn diese Kraft von Ostern, diese Auferstehungskraft, wenn du die in deinem Leben erfährst, dann bekommt Ostern wirklich Farbe, dann bekommt Ostern wirklich Leuchtkraft und alle Osterhasen verblassen, das kann ich dir sagen. Aber vielleicht bist du auch heute hier, weil du sagst, ich habe von diesem auferstandenen Jesus Christus gehört. Oder meine Beziehung zu ihm ist schon so eine Zeit lang her. Ich habe mal mit dem gesprochen und irgendwie habe ich wieder richtig Sehnsucht nach diesem Jesus. Und weiß, er sollte in meinem Leben mehr vorkommen. Vielleicht auch gerade in meinen verschlossenen Räumen. Ich hatte das auch, Sehnsucht nach Jesus. Ich war Gott noch nicht begegnet. Und ich wollte mit Jesus ganz nah unterwegs sein und ich habe dann irgendwann gebetet und habe Gott angefleht und gesagt, Herr, du hast das doch gesagt, du willst mir begegnen. Ich kann das nicht glauben, dass es dich gibt und wenn es dich persönlich gibt, dann begegne mir jetzt oder ich bin für immer fertig mit dir. Und in diesem Moment kam es wie warmes Wasser in mich reingeflossen und ich spürte, Gott ist wirklich anwesend, Gott ist wirklich da. Und dann habe ich eine Beziehung mit ihm begonnen und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, das reicht mir nicht aus. Immer nur das Gelaber, immer nur das Gebet, ist immer dasselbe. Ja? Ich wünsche mir Wunder, ich wünsche mir die Power von Gott zu erleben. Ich will Heilung erleben, ich will Dinge erleben, die ich mir nicht erklären kann. Und Jesus hat diese Sehnsucht nach Erlebnissen mit ihm gestillt. All diese übersinnlichen Sachen, ich habe sie alle einmal mindestens erlebt, ja. Und wow, das hat mein Leben verändert, dass Gott das wirklich kann. Menschen zu heilen, wo du einen ärztlichen Befund vor dir hast. Ich habe Menschen gehabt in der Gemeinde, die hatten Krebs, ärztlicher Befund. Und wir haben gebetet und die sind wieder hin und haben sich nochmal röntgen lassen und der Krebs war weg. Wow, das kann Gott machen. Die Power steckt in dieser Auferstehungskraft. Und ich habe in den letzten Jahren Dinge erlebt, die ich mir nie zu träumen gewagt hätte. Letzten Sonntag erst. Ich habe in Darmstadt gepredigt und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau zu mir, die spricht nur Portugiesisch und Englisch, nur Portugiesisch. Und sie ist in den Gottesdienst gekommen, die hatte nichts mit Glauben zu tun und ihre Mutter hat sie in diesen Gottesdienst gezwungen und hat gesagt, du setz dich dahin. Und die hat gesagt, ich verstehe kein Wort. Was will ich in einem Gottesdienst in Deutschland? Ich verstehe kein einziges Wort. Und sie kommt nach der Predigt zu mir mit tränenden Augen und sagt mir, hey, du hast auf Deutsch gepredigt und ich habe jedes Wort auf Portugiesisch verstanden. Jedes Wort auf Portugiesisch verstanden, als ob du Portugiesisch geredet hättest. Und ich sage, wow, was ist da passiert? Ich weiß, dass du Deutsch gesprochen hast, aber ich habe es in Portugiesisch gehört. Wie abgefahren ist das denn? Daher, wenn du unsicher bist, ob es Gott wirklich gibt, ob diese Geschichte mit der Auferstehung mit Jesus wirklich stimmt, ob Jesus im Jahr 2022 wirklich real lebt, wenn du diese Sehnsucht im Herzen hast, Gott zu begegnen, ganz persönlich, dann mache ich dir heute Morgen Mut, mit Jesus zu sprechen und Jesus in dein Leben einzuladen und zu sagen, Jesus, weißt du was, ich will es mal probieren mit dir. Komm du in mein Leben. Rede du mit mir. Lass mich Dinge erleben, die mehr sind, als ich bis jetzt erlebt habe. Denn in Matthäus steht, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Wenn es bei dir klopft heute Morgen, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Aber vielleicht sagst du auch, ja, ich bin an dieser Begegnung mit Gott interessiert, aber irgendwas hindert mich da noch, an diesen Osterglauben zu kommen. Ich bin auch hier in Gottesdiensten schon ein paar Mal gewesen, räumlich anwesend zumindest, aber innerlich spüre ich, da bin ich total verschlossen, als hätte ich so eine Osterimmunspritze bekommen. Klar, wir singen hier schöne Lieder, die Leute sind auch ganz nett, nachher beim Kaffee ist immer schön, aber meine innere Tür, die ist irgendwie zu. Die gute Nachricht von Ostern, die ich dir heute Morgen sagen möchte, ist der auferstandene Jesus hat kein Problem mit verschlossenen Türen, weil er kann nämlich da durchgehen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung gewesen, denn ich konnte das alles nicht glauben. Ich konnte das nicht logisch nachvollziehen. Als Kaufmann sage ich, hey, also das alles stimmt mit Gott, also Leute, das kann ich nicht glauben. Das ist viel verlangt und ich muss das persönlich erleben. Ich persönlich hatte jahrelang verschlossene Fenster, verschlossene Türen, ein verschlossenes Herz. Und ich bin, ohne die wesentlichen Fragen von meinem Leben wirklich geklärt zu haben, von einer Party zur anderen Party gehopst. Ja? Aber ich wusste nicht, warum bin ich hier? Wo gehe ich hin? Wie geht es mit mir nach meinem Tod weiter? Das hatte ich nicht geklärt. Ich bin so durchs Leben gerannt und ja, bis mir dann glaubhaft der auferstandene, lebendige Jesus Christus persönlich begegnet ist und alles in meinem Leben verändert hat. Es ist wahr, dieser Jesus kann tatsächlich durch verschlossene Türen gehen. Und das habe nicht nur ich erlebt, sondern das lesen wir auch in den Erfahrungen des Johannes mit dem Auferstandenen. Und ich lese uns den Predigttext vor aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube das erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Das sind sie wieder. Habt ihr es gehört? Die verschlossenen Türen. Diese eigentümliche Situation. Da sitzen Menschen, die ganz offensichtlich dicht gemacht haben. Die leiden unter Zweifeln. unter Ängsten, unter Fragen? Wie viele Menschen leben aktuell in diesem Zustand? Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht so glauben können, wie sie es möchten oder wie sie meinen, dass es gut wäre. Und ihr Glaube wird ausgebremst durch Zweifel und durch Fragen. Und dazu, das ist fast noch ein größeres Problem, kommt auch noch die Unglaubwürdigkeit vieler Christen oder auch der Gemeinde oder der Kirche. Leider gibt es ja auch ein laues, osterfreies Christentum, kann man ja auch erleben. Menschen, die sich äußerlich noch mühen, die vielleicht treu auch immer in die Gottesdienste gehen, aber die nur noch eine Idee von dieser Kraft Gottes haben. Das haben die mal so im Entferntesten mal kurz vielleicht erlebt oder mal von gehört. Aber sie selbst haben das kaum erfahren, geschweige denn, die davon erzählen. Angeführt oder besser gesagt verführt wurden diese kraftlos gewordenen Christen von Theologen, die von Kanzeln verkündet haben, dass man doch heutzutage in der aufgeklärten Zeit überhaupt nicht mehr an Wunder glauben kann. Dann gibt es auf einmal keine einfallenden Mauern mehr von Jericho. Dann gibt es auf einmal kein Manna mehr vom Himmel, keine Wunderheilung, keine Befreiung von dämonischen Kräften und erst recht natürlich keine Jungfrauengeburt, kein Sühnetod Jesus am Kreuz und erst recht keine leibhaftige Auferstehung. Das gibt es dann nicht mehr. Ja, was sollen wir denn noch glauben? Viele haben doch gar kein brennendes Herz mehr. Das Feuer ist doch verloschen, die Kraft ist weg. Da wird dann nur noch von Ostern im übertragenen Sinn gesprochen. Da werden irgendwelche moralischen Appelle gepredigt und der Mensch soll irgendwie Frieden halten und fröhlich und hoffnungsvoll aufgeplustert werden. Aber wo ist die Auferstehungskraft, wenn die Auferstehung nicht mehr gepredigt wird und nicht mehr geglaubt wird? Wo ist sie dann? Paulus spricht von solchen Menschen im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 5. Es sind Menschen, wie steht da, die eine äußere Form von Gottseligkeit haben, aber deren Kraft verleugnen sie. Und wisst ihr was? Unsere Kirchen und unsere Freikirchen und unsere Gemeinschaften brauchen neue Ostererfahrungen. Eine neue Erfahrung von diesem lebendigen Gott, der auch durch verschlossene Türen gehen kann. Darüber müssen wir erzählen, den müssen wir erleben. Danach müssen wir uns ausstrecken. Wir brauchen nicht noch mehr und mehr kirchliche Aktivitäten, sondern wir brauchen mehr Osterglauben. Denn wenn diese Auferstehungskraft in den Gemeinden und in unserem ganz persönlichen Leben nur noch eine Worthülse ist, dann sind das nur noch bedauernswerte Menschen. Der Reformator Martin Luther hat das betont, wenn er sagt, wenn seine Auferstehung in mir schwächer ist als in ihm, dann nützt sie mir nichts. Ihre Kraft erlange ich aber nicht durch mehr Werke, sondern durch den Glauben. Vielleicht geht es manchen ja so, wie damals den Jüngern in dem Evangeliumsbericht, wo wir gerade von gehört haben. Kurz vorher haben die von Maria erst erzählt bekommen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, nur sie konnten es irgendwie nicht glauben. Es war für sie wie so eine Worthülse, auferstanden, ja, ja, auferstanden, ja, ja, und haben dann so weitergemacht. Die Jünger waren zwar nicht ungläubig, aber auch nicht gläubig. Und vielleicht ist das ja der Ort des Zweifels. Ich könnte das so formulieren, Zweifel ist der Zwischenraum zwischen Glauben und Unglauben. Und manchmal schließt man sich in diesem Zwischenraum ein. Warum haben sich denn die Jünger damals eingeschlossen? Warum haben sie denn die Türen verriegelt mit einem zweifelnden Herzen? Johannes deutet das in seinem Bericht so, und die Türen waren aus Furcht vor den Juden verschlossen, Vers 19. Also die Furcht, die Angst ist es, die uns innerlich und auch äußerlich manchmal abkapselt und einschließt. Stellt euch das mal vor, wir würden die Jünger jetzt dort in dieser Situation besuchen. Wir würden da mal hingehen, hinter die verschlossenen Türen. Wir würden Petrus begegnen, der auf einmal ganz kleinlaut geworden ist. Oder dem offenen Philippus oder auch Johannes und Jakobus und all die anderen, die mit Jesus eigentlich so viel erlebt hatten. 3 Jahre waren die mit dem unterwegs. Die haben ohne Ende erlebt. Wunder. Und jetzt sitzen sie da wie die Angsthasen. Aber die Türen sind verriegelt. Da wird kein Hosianna mehr gesungen. Man hört kein Halleluja, weil Angst da ist, weil Angst sich auch schnell ausbreitet. Und meine Frage für heute Morgen ist, welche Ängste verschließen deine Türen für den Osterglauben? Welche Ängste sind das bei dir? Und ich habe ein paar Ängste für euch rausgesucht. Die eine Angst ist die Angst vor der Wahrheit. Wahrheit hat ja eigentlich ein gutes Image. Wir wollen ja, dass Menschen uns die Wahrheit sagen, oder? Was ist aber, wenn die Wahrheit alles oder vieles von dem, was ich bisher als wahr angesehen habe, in Frage stellt? Dann will ich die nicht mehr so gern wissen. Könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr noch dabei? Nickt mal. Alles klar. Die ersten schliefen ein, deshalb. Wir treffen uns übrigens, das wollte ich eben auch noch sagen, wir treffen uns nach dem Gottesdienst übrigens alle bei Birgit, um den Garten umzugraben, weil wir wollen dieses Bildchen finden. Das wollte ich nur ganz kurz sagen noch. So, also die Angst vor der Wahrheit, da sind wir dran. Ja? Also, dass ich Angst habe vor dem, was wahr ist, weil das alles in meinem Leben in Frage stellen kann. Was ist, wenn ich aufhöre zu fragen, weil die Antworten vielleicht meine ganze bisherige Lebenssicherheit, meine Lebensanschauung mir wegnehmen würden? Vielleicht sagst du, ich habe viel zu viele Fragen an Gott und an die Bibel. Darauf finde ich keine Antwort. Das macht alles keinen Sinn für mich. Ich kann das einfach nicht denken, dass es diese Auferstehung von den Toten geben soll, dass da ein Gott sein soll, der die Welt und alles da drin geschaffen hat. Ich kann das nicht glauben, dass es hier eine Wirklichkeit gibt, die größer ist als das, was ich mir vorstellen kann. Die Wahrheit, so definieren diese Denker, muss intellektuell nachvollziehbar sein. Sie muss überprüfbar, beweisbar sein. Und ich frage dich heute Morgen, ist das wirklich wahr? Muss das wirklich sein? Ist denn nur das wirksam und wahr, was ich verstehen und denken kann? Was ist aber, wenn diese Denkvoraussetzung nicht stimmt? Vielleicht ist so eine Denkweise lediglich für naturwissenschaftliche Zwecke hilfreich, aber nicht für dein Leben an sich. Wenn das so ist, müsste ich umdenken. Und genau davor haben ja viele Intellektuelle und solche, die es sein wollen, große Angst. Warum? Weil sie sich dann auf eine Wirklichkeit einlassen müssten, die größer ist als sie selbst, größer ist als das, was sie denken können. Aber sorry Leute, darum geht es genau an Ostern. Das ist eine Wirklichkeit, die ich mir nicht vorstellen kann. Es geht um eine Wirklichkeit der Auferstehungskraft, die Tote auferstehen lässt. Es geht um das eine Wort, das Gott spricht und auf einmal existiert alles. Es geht um unbegreifliche Liebe. Und die Frage ist, bist du bereit, dich auf diese Wirklichkeit einzulassen, auch wenn du dir sie nicht erklären kannst? Bist du bereit, dich auf eine Wahrheit einzulassen, ohne dass du sie bis ins Detail erfassen kannst und verstehst? Das ist mein erster Punkt. Welche Angst verschließt uns noch die Ostertüren? Die Angst vor Menschen. Da sitzen diese starken Männer, die mit Jesus die Welt aus den Angeln heben wollten und sind völlig verängstigt. Sie haben Angst vor den jüdischen Machthabern. Sie fürchten sich, weil sie in die Hände von Menschen geraten könnten. Und wisst ihr, in dem Moment, wo ich davon ausgehe, und das auch für die Ukraine, dass Menschen und Machtsysteme mehr Einfluss und Autorität über mich haben als Gott und seine Macht, steigt natürlich so eine Angst ganz schnell in mir auf und lähmt mich und lässt mich zögern und blockiert auch jegliche Glaubensbewegung in mir, wenn ich denke, dass Machtsysteme mehr Macht haben wie Gott. Warum sind denn so viele Leute nur so halbherzig mit Jesus unterwegs? Weil sie Angst haben, als radikal, als fundamental verschrien zu werden. Lieber immer schön normal und ruhig leben, vor allen Dingen hier auf dem Dorf. Ja? Gott kann mich segnen, Gott kann mir Gutes tun, dafür ist er ja da. Aber wenn die Nachfolge mich was kostet, dann lieber mal nichts übertreiben. Ja? Nicht, dass ich hier verschrien werde als frommer Spinner. Da sagt sich jemand, ich gehöre ja auch zu Christus, ich will ja auch an ihn glauben, aber ich lasse mich nicht taufen, das ist mir zu peinlich. Andere sagen, ich will meinen Eltern oder meinem Ehepartner nicht enttäuschen, was soll der denn von mir denken, wenn ich sage, ich bin Christ? Wieder andere sagen, ich möchte nicht mit anderen Christen in einen Topf geworfen werden, also die sind ja manchmal so uncool, ich gehe lieber in gar keine Kirche mehr. Wisst ihr, die Varianten der Angst vor Menschen sind sehr groß. Und so erlebst du diese Osterfreude nicht, weil du hinter deinen verschlossenen Türen sitzt. Und du kannst auch diese Osterfreude gar nicht ausleben oder weitergeben, weil, um mit den Worten Jesus zu sprechen, du die Ehre bei den Menschen mehr liebst als die Ehre bei Gott. Und dann gibt es da noch die dritte Angst, die Angst vor Gott. Und das klingt ja erstmal komisch, aber auch die Angst kann dich einschließen. Die Angst kann dich auch verschlossen machen für die Erfahrung mit dem lebendigen Auferstandenen. Vielleicht gibt es auch Wunden ganz tief in deiner Seele. Enttäuschung nicht an Menschen, sondern Enttäuschung an Gott. Da haben wir gebetet und da habe ich sogar gefleht, aber mein Gebet wurde von Gott irgendwie nicht erhört, so wie ich das erhofft und erwartet hatte. Und du bist enttäuscht, weil Gott ja macht, was er will und du fühlst dich Gott irgendwie ausgeliefert. Und dann hast du dich irgendwann dazu entschlossen, Gott zwar nicht in Frage zu stellen, aber du bist aus Angst vor ihm und vor seinem Willen für dein Leben auf Distanz gegangen. Die Türen wurden immer verschlossener. Und deshalb fragst du bei konkreten Themen, die dein Leben beschäftigen, bei konkreten Themen, die du entscheiden musst, fragst du gar nicht mehr nach dem Willen Gottes, aus Angst, die Antwort könnte dir nicht gefallen. Und du hörst gar nicht mehr so genau auf seine Stimme, aus Angst, du könntest etwas hören, was dich aus der Spur bringt. Wir wollen es manchmal gar nicht mehr mit diesem heiligen Gott, mit diesem leidenschaftlichen Gott zu tun haben. Nein, wir wollen lieber in braven, in soliden, in bürgerlichen Gott, der uns mehr oder weniger, sagen wir wie es ist, in Ruhe lässt. Hast du Angst vor Gott? Angst vor seinen Reden, vor seinen Antworten? Angst vor der Begegnung mit dem lebendigen Auferstandenen und die Konsequenzen daraus? Und die Türen werden verschlossen. Das Coole ist halt, dass der Auferstandene vor all diesen verschlossenen Türen gar nicht Halt macht, wenn er dahinter die Sehnsucht nach Leben spürt. Weil er ist es, der durch verschlossene Türen gehen kann. Das will ich dir auf jeden Fall heute Morgen mitgeben. Wie macht Jesus das, durch unsere verschlossenen Angsttüren durchzukommen? Und das ist ja das Krasse, dass seit Jesu Auferstehung, ihr seht das hier bei dem Herzschlag schon, vorher ist er ganz normal und dann geht das richtig hoch und runter, weil das eine ganz andere Dimension hat. Auf einmal ist Jesus nicht mehr an die physikalischen Gesetzmäßigkeiten von Raum und Zeit gebunden, sondern Jesus kann auf einmal auch in Dimensionen von deinem und meinem Lebensraum reinkommen, die wir überhaupt nicht erschließen können, in Räume unserer Angst und Furcht. Da kann Jesus reinkommen. Ich kann euch das nicht genau erklären, aber ich weiß, dass die Liebe Gottes zu jedem Menschen ihren Weg findet. Kein Weg ist identisch. Jeder von uns hat ja eine eigene Geschichte mit Gott. Und Gott hat aber einen Weg zu jedem Herzen, auch wenn es noch mehr oder weniger ungewollt oder unbewusst verschlossen ist. Welche Hinweise gibt uns unser Bibeltext dazu, die in solchen Weg markieren könnten? Wie begegnet uns der Auferstandene? Mein erster Punkt ist, der Auferstandene Jesus Christus hat die Möglichkeit, in unsere verschlossenen Räume zu kommen. Als es Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte. Jesus kann durch die angstverklebten Schichten meines inneren Lebens durchgehen. Er kann die Blockierung von Sünde, von Rebellion zur Seite rücken. Jesus hat dazu die Autorität. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Aber er wird dich auf keinen Fall einfach überrumpeln. Aber Gott sieht dein inneres Herz. Er weiß, ob du dich ganz tief im Innersten nach ihm sehnst oder nicht. Und Gott respektiert das auch, wenn jemand sagt, ich will überhaupt nicht Jesus. Ich will gar nicht, dass du zu mir kommst. Ja, diese Freiheit hat Gott uns Menschen auch gegeben, weil Gott keine Marionetten will, sondern Gott will ja Menschen mit freiem Willen. Aber wisst ihr, da wo wir im tiefsten diese Gottessehnsucht haben, wo wir in diesem Zwischenraum des Zweifelns hocken, da findet Gott durch Jesus auch einen Weg zu unseren Herzen. Er ist Spezialist in Sachen Unmögliches möglich machen. Und einige von uns waren wirklich innerlich verschlossen. Vielleicht hätte sich niemals einer von unseren Freunden vorstellen können, dass wir jemals mal zu diesen Jesus-Nachfolgern gehören. Aber Jesus hat es geschafft. Er hat sich aufgemacht und er hat dich und mich gesucht und vielleicht sogar gefunden. Viele von uns beten auch für ihre Familienangehörigen, für ihre Kinder, für ihre Eltern, für ihre Freunde, für ihre Nachbarn. Doch anscheinend sind die völlig verschlossen und ich kann dir nur sagen, bete weiter. Jesus hat auch einen Weg zu ihrem Herzen, sobald sie das aufmachen. Das zweite ist, der auferstandene Jesus Christus spricht uns an und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Hören die Jünger Jesu ja wie so eine Fanfare, wie ein Programm Gottes für ihr gesamtes Leben. Wie viele denken immer nur, Gott will was von uns, bei ihm muss man was leisten, bei ihm muss man was machen. Dabei hat Gott schon alles für uns gemacht und erledigt. Das ist doch eher so, wenn wir selbst unser Leben gestalten, denke ich manchmal, ja, dann geht alles drunter und drüber meistens, ja, alles andere als Frieden zumindest. Shalom, das ist die Ansage Gottes für dein und für mein Leben. Das bedeutet, Gott will für uns, für dich, eine heilende Beziehung, ein Leben, das auch Platz für andere hat, ein Leben, was überfließt von Liebe. Darum geht's. Und wenn der Auferstandene heute Morgen zu dir und zu mir sagt, Shalom, dann meint er damit, das will ich für dich, meine Tochter, mein Sohn, tun. Ich will, dass du aus der Unruhe deines Lebens, aus dem Gehetztwerden, aus dem Getriebensein hineinkommst in meinen Frieden, in meine Führung. Lass dich von mir an die Hand nehmen. Ich möchte, dass dein Leben gelingt und dass du Perspektive und tiefes Glück und inneren Frieden erlebst. Jesus kennt deine bisherige Verschlossenheit, aber Jesus kennt auch die Zwischenräume deines Zweifelns, diesen Raum zwischen Glaube und Unglaube. Und Jesus spricht heute Morgen zu dir ganz persönlich und bietet dir an, mit ihm gemeinsam zu leben. Jesu Hand ist ausgestreckt, Gottes Hand ist ausgestreckt, du musst nur einschlagen. Du musst dich nicht mehr verstellen. Du musst nicht mehr irgendeine fromme Sprache sprechen, weil Gott spricht deine persönliche Sprache. Rede ganz normal. Und allen, die Zuflucht in Deutschland gesucht und gefunden haben, sagt auch dieser auferstandene Jesus heute ganz konkret: Friede sei mit euch, liebe Ukrainer. Friede sei mit eurer unruhigen und von Angst geprägten Seele. Friede sei mit denen, die ihr verlassen musstet und mit denen, ihr die Zukunft teilen werdet. Friede sei mit euch. Und mein letzter Punkt, der auferstandene Jesus Christus, lässt sich von uns berühren. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig. Hier wird es jetzt ganz intim, hier wird es ganz persönlich, weil der auferstandene Jesus auch die Wundenstellen kennt, die jeder von uns hier hat. Genauso wie Jesus Thomas kannte mit seinem Wunsch, ihn mal berühren zu können. Jesus kennt jede Frage, die sich um dein Herz wie so eine feste Kette des Unglaubens gezurrt hat. Durch seinen Heiligen Geist will Jesus diese Ketten heute Morgen von deinem Herz lösen. Und der Geist Gottes führt uns und führt dich in die Wahrheit und die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus sagt dir, lass dich auf meine Wunden ein, denn ich bin für dich gestorben und ich bin für dich auferstanden. Für dich habe ich das gemacht. Und damit hat Jesus seine Hände nach dir ausgestreckt. Jetzt ist es nach dir, dass du dich nach ihm ausstreckst. Dafür muss nicht mal noch ein Wunder und noch ein Wunder passieren. Guck einfach auf die Wunden des auferstandenen Jesus und lass dich darauf ein. Und während du dich ausstreckst, wirst du merken, dass diese Wunden dir Heil und Vergebung bringen. Und du wirst spüren, wie er alle deine eigenen Wunden, deine inneren Fragen, deine Wundenpunkte, deine Verletzungen mit in diesen Wunden getragen hat. Und vielleicht doch noch einen allerletzten Punkt. Der auferstandene Jesus sendet uns. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Weil wenn du diesem Auferstandenen begegnest, dann bekommst du für dein Leben auch eine neue Bestimmung, eine innere Mission, eine Sendung für dein Leben. Du kannst Jesus wirklich mit Leib und Seele erfahren. Jesus Christus ist nicht nur eine historische Figur, die vor 2000 Jahren in Israel gelebt hat, sondern er ist wirklich der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes. Gott hat sich auf ihn, auf Jesus festgelegt. Alle Schuld, alle Not, alle Schmerzen dieser Welt sind mit ihm an dieses Kreuz getragen. Und Gott hat sich dazu gestellt. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Und genau diese Auferstehungskraft ist es, die uns Christen in Bewegung setzt. Ihr sollt erfahren, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der Gott an uns den Glaubenden wirkt, Epheser 1. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten aufweckte. Diese Kraft ist es, die dem Osterfest das Licht und das Leuchten gibt. Diese Kraft ist es, die an euch, liebe Geflüchtete, wirksam ist. Diese Kraft ist es auch, die in deine verschlossenen Räume reinkommen kann und alles verändern kann. Der Herr ist auferstanden. Wie gut. Amen.